Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Wenn wir das so zwischenresümiert sehen, also da ist ganz viel, was du gesagt hast, geht es um Vielfalt, also Vielfalt, wo die Leute herkommen, was für einen Hintergrund sie haben, Technik und Kreativwirtschaft, die da sich gegenseitig beflügelt, über Disziplinen hinweg. Und wenn ich da so schaue, was wir da oft zu tun, wir haben ja zum Teil eine Konkurrenz zwischen Software und Hardware. Du hast schon kurz genannt, dass wir eher hardware-orientiert sind, wir Mitteleuropäer, mhm. was bauen. Mhm. Und die Software dann halt eher so eine, ja, halt so eine Spielerei ist. Und in Wahrheit brauchen wir uns ja gegenseitig nicht, weil eine Software muss irgendwo laufen, eine Hardware braucht eine Software, damit sie bedienbar wird. Also irgendwie braucht es ja beides. Gell? Und, gleichzeitig eben gibt es da doch so oft tiefe Barrieren. Möglicherweise wird es schon helfen, wenn wir Barrieren abbauen zwischen diesen ganzen
Gewerken. Ich kann da ein Beispiel einfach nennen, also das gerade aktuell, aus diesem Jahr, ja, 2 Monaten. Du hast vielleicht mitgekriegt, es gibt ja ganze Bestrebungen, was autonomes Fahren betrifft, also fahrerlose Autos. Ne? Da haben wir ja schon hier einiges. Und das ist ein reines Softwareproblem. Ja? Das heißt, dann brauchst du natürlich GPUs, also Prozessoren, du brauchst diese ganzen Sensoren. Aber das ist alles nichts ohne die Software. Die Software ist das Wichtigste. Und jetzt hast du aber so jemanden wie Volkswagen, ein österreichischer Hersteller sozusagen, das kann nach wie vor mehr zu helfen, österreichische Familie. Und, yeah. und die entwickeln das auch, haben da auch immer so hin und her gehabt mit dem und haben eine Tochterfirma gegründet, Moja, die für die Software zuständig ist. Dann stellt sich aber heraus, dass die Software, die sie machen, ist eigentlich nur die Vermittlungssoftware. Also ich sage jetzt einmal, vereinfacht ist natürlich viel, viel mehr steckt dahinter, die Vermittlungssoftware für diesen Robotaxi-Dienst. Aber die eigentliche Fahrsoftware, die fahrerlose Fahrsoftware, die Selbstfahrtechnologie-Software, wird vom Mobileye geliefert. Das ist eine Intel-Tochter, also eine amerikanisch-israelische Tochterfirma, auf die man sich da verlässt. Mhm. Und selber als Volkswagen baut man dann das Auto und hat das jetzt vor 2 Monaten ganz stolz vorgestellt. Hier ist jetzt der ID. Buzz, das ist ja VW-Bus, dieser elektrische mit den Sensoren drauf, dass er für autonomes Fahren ausgerichtet ist. Das ist eine leere Hülle. Ohne Software ist das nichts. Es ist so, als ob ich mein Handy, mein Smartphone hernehme und sage, jetzt habe ich mein Handy, aber die Software ist noch nicht fertig. Ich kann das Handy nicht verwenden. Das hilft überhaupt nichts. Ja, und das, dass man sowas auslagert an einen Dritten, ja, den man nicht unter Kontrolle hat, der in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt, sagt schon alles. Man ist stolz, präsentiert das Auto, weil das kann man, ja, aber die Software kann man nicht. Und ohne die Software hilft das ganze Auto nichts. Das ist, sie wollen 10.000 Stück, haben sie Fertigung jetzt im Jahr, die sie machen können. Sie wollen ab 2026, zweite Hälfte, den fahrerlos fahren. Na, das wird nicht passieren, weil ihr die Software nicht habt, nicht getestet habt in dem Sinne, nicht, und da geht man durch mehrere Phasen, weil ihr nur Automobilbau versteht, aber nicht die Software. Ja, sieht man ja auch aktuelle Fahrzeuge, ne, was CarYard betrifft und so weiter. Und ich möchte jetzt nicht auf solche schon hinhauen, aber das ist ein Musterbeispiel. Man kommt aus der Maschinenbaubranche, das kann man perfekt, das kann man super. Aber die Welt hat sich geändert. Man braucht halt Software heute. Und ohne dem ist das schönste Ledernaht hilft ja nichts, wenn die digitale Funktion nicht, also wirklich dauernd abstürzt, nicht funktioniert und dich durch dutzende Menüs navigieren musst, dann ist das Auto kein Luxusfahrzeug mehr oder kein Fahrzeug, das ich haben will. Es lässt mich dumm dastehen als Anwender und ich möchte nicht dumm ausschauen.
Gutes Stichwort, ja. Jetzt stelle ich dir eine Frage, wie in deinen Workshops, um zu vermeiden, dass ich grauslichst dir kriege. Wie kann es denn gelingen, dass man diese etablierten Disziplinen Maschinenbau, sagen wir mal, oder ja, grundsätzlich die haptischen Thematiken mit den Software-Themen zusammenbringen, sodass es ein gutes Ganzes gibt, ein großes Ganzes gibt, wo es keine einseitigen Abhängigkeiten gibt und man immer als Hersteller nicht mehr Herr im eigenen Haus ist und der Kunde eben nicht dumm ausschaut, sondern das Produkt haben will.
Naja, ich glaube, es ist eine völlig andere Herangehensweise. Ich war ja lange Jahre in einem Softwareunternehmen tätig und da gehen wir bei der Entwicklung einfach anders ran. Es ist zuerst einmal ist es extrem komplex, Software zu schreiben. Da gibt es unendlich viele Abhängigkeiten. Das heißt, ich kann nicht das perfekte Produkt rausschieben. Und zwar nicht auch nicht in der ersten Version. Das ist einfach so. Du schiebst halt immer Patches nach, also immer so wo Updates sind, so wie du das kennst halt vom Handy, vom Smartphone, wo du alle paar Wochen einmal ein neues Software-Security-Update etc. kriegst, weil so komplex ist. Das kannst du dir natürlich im Maschinenbau nicht erlauben. Ne? Du kannst nicht ein Auto ausliefern, wo noch Teile fehlen. Das muss irgendwo eingebaut werden. Oder ein Teil, der wo du schon von vornherein weißt, das funktioniert nicht so perfekt, das tauschen wir danach. Nein, das ist extrem teuer. Und deshalb ist natürlich ein Maschinenbauer hier verdammt dazu, ein perfektes Produkt auszuliefern von Anfang an. Das ist eine völlig andere Einstellung. Während ein Software-Ingenieur schiebt Patches nach, ja, der kann das über die Jahre hinweg verbessern. Funktionalität, ob das jetzt ein halbes Jahr später kommt, ist dann auch, das kann ich nachschieben. Ja. Und damit hat man schon einmal zwei völlig unterschiedliche Philosophien. Ne? Dann kommt hinzu, dass für viele Menschen nach wie vor Software etwas Unangreifbares ist. Also, das heißt, für sie ist das kein richtiges Produkt. Sie sehen nicht wirklich, was für Aufwand dahinter steckt. Ja, du weißt das aus der KI, du weißt das aus der IT, wie viel Aufwand es ist, Software zu schreiben, zu testen, die Anforderungen eines Benutzers zu verstehen und sie reinfließen zu lassen, dass es auch eine gute Software ist. Ja, das ist sehr, sehr viel Arbeit, die dahinter steckt. Und diese Welten zusammenzubringen, ist halt sehr schwierig. Vor allem auch dann, wenn man sehr viel Erfolg hatte mit der eigenen Herangehensweise, also Maschinenbau, ja, 140 Jahre lang, ne, und dann wenig Demut zeigt gegenüber neuen Dingen, ne, sondern glaubt, man kann einfach das eigene Prinzip, das eigene Wissen, die eigenen Erfahrungswerte darüber klatschen. Da muss man also mit gegenseitigem Respekt rangehen, um das zu verstehen. Und ich glaube, da hapert es oft, vor allem wenn bislang Software immer nur so ein Nebendings war. Ne? Das war unwichtig, ja? Weil das Wichtige ist ja der Motor, das Falten des Bleches. Ja? Das war das Wichtige, das sind die Big Boys. Ja? Während Software, schau dir an, ich meine, vor 20, 30 Jahren, wenn du geschaut hast, Entertainment-Systeme im Auto, das war das Radio, ne? Da stand Blaupunkt oder Bosch drauf. Ja? Das war nicht, da stand nicht Mercedes drauf oder Volkswagen. Ne? Heute stellt sich heraus, nee, du musst das Auto eigentlich um die Software auslegen, ja, um den Antriebsstrang, um die Software auslegen und dann mit Designs du die Autos völlig neu. Ne? Ein Roboter-Taxi braucht kein Lenkrad, da kannst du wie in einer Gondel gegenüber sitzen, plötzlich das Auto völlig neu ausgelegt. Ja? Das ist nicht mehr um den Fahrer ausgelegt, weil es gibt keinen mehr, sondern um den Computer, ja? Der Computerfahrer. Und da kannst du völlig andere Dinge machen als vorher. Du brauchst keine Rückspiegel mehr. Ne? Da fallen schon einmal da Komponenten weg, weil du das mit Kamera sieht ja alles andere. Und das ist ja etwas, was plötzlich von den Regulierungen, aber auch von den internen Mindset innen und in der Mitarbeiter in den Unternehmen schwer nur anpassbar ist.
Das heißt, wenn das so unterbreche für mich, also erstens einmal miteinander respektvoll begegnen, sich nicht gegenseitig als Bedrohung zu sehen, also ich rede jetzt von Hardware-Software-Lagern, sowie hoffentlich die Leute, die die Karosserie designen, ja auch auf Augenhöhe mit den sprechenden Antriebsstrang verantworten, sonst wird das nicht zusammenpassen. Und ja, es ist eine andere Herangehensweise, wie du gesagt hast, mit Update, mir fällt da ein bei einer Veranstaltung, da ist es gegangen um Fehlerkultur und so weiter. Und so da ja Fehler machen, weißt du, so diese ganzen Phrasen, die da rausgedroschen werden, bis mal jemand ganz hibbelig aufgerufen hat, ja, wir produzieren Bremsen, Bremsen. Das heißt, der Fehler, da gibt es nichts Fehler.
Ja, aber genau das ist dieses Ding, ja. Die glauben dann auch, ihr Ding ist so super wichtig. Zum Beispiel Bremsen im Elektroauto sind wichtig, dass man sie drinnen hat, aber das Bremsen geschieht vor allem durch den Elektromotor, ne, der als Generator wirkt. Das heißt, plötzlich die Aufgabe ändert sich massiv. Ja. Vielleicht ein anderes Beispiel aus einem anderen Bereich. Ja. Da gab es eine DVD, eine Dokumentation, das war der Casa Verdi. Verdi, der Komponist, hat, als er gestorben ist, sein Geld in ein Pensionistenheim, Altersheim gesteckt, wo eben Sänger, Opernsänger, Musiker etc. dort den Ruheabend sozusagen verbringen konnten. Also für die, die nicht so viel Glück hatten wie andere Stars und Opernstars. Und dann interviewen sie dort diese älteren Herrschaften, die dort im Altersheim drinnen sitzen. Und dann sitzt da eine Frau, isst gerade, löffelt ihre Suppe, und sie war Chorsängerin. Und sie redet halt, ohne Chor ist die Oper nichts. Ja? Also aus ihrer Perspektive war alles andere nur Firlefanz. Ja? Der Chor macht die Oper. Ja? Und so sieht natürlich der Bremsenheini, ja? Sieht das Auto, die Bremse ist das Wichtige. Und der Niki Lauda hat einmal gesagt, ne, Niki Lauda bei Formel 1 Rennen, also beim Gerhard Brüller, der mit kommentiert hat, und da hat der Brüller, glaube ich, irgendwas erzählt von, die Bremsen waren ja nicht so gut, sagt er, ich bin ja nicht im Formel-1-Auto, um zu bremsen, ne? Sondern um schnell zu fahren. Ja? Bremsen sind unwichtig. Also hat er irgendwie so gesagt, natürlich brauche ich Bremsen, aber man bewertet dann den eigenen Teil immer zu sehr. Ja,
ja, ja. Ja. Man ist natürlich tief drin im Thema, oder? Und man sieht, was ja. Als nicht gehen kann, was als schief gehen kann. Das kriegt man dann ja prüber immer vorgehalten.
Na klar, das ist ja das. Ne? Ich, auch in der Softwareentwicklung war das so. Ne? Man ist immer nur mit den Problemen konfrontiert. Ja? Also wenn ich Software schreibe, dann habe ich immer die Meldungen gekriegt, ne? die OSS-Meldungen damals, eben, also die Tickets, ne, für irgendwelche Probleme. Und man glaubt, es ist alles funktioniert. Aber man sieht nicht so sehr, melden sich ja nicht die Leute, die da sagen, es war ja so super, ja, es hat alles toll geklappt und ich habe diese Millionen jetzt gemacht, weil deine Software so gut funktioniert. Das hörst du ja nicht, ne? Sondern du hörst immer nur Probleme. Oder sind natürlich mit den Bremsen genauso. Ne? Du hast immer nur die Probleme. Ne? Du, ja. Wenn einmal eine Bremse versagt, das kriegst du hin, geschmissen. Ja. Ne? Wenn eine Bremse zigtausende Male funktioniert, das hörst du nie. Kriegst nie Schulterklopfen, eine super Bremse. Ja.
Ja. Hast du ein tolles Bremserlebnis gehabt?
Ja. genau.
Ja, cool. Ja, das stimmt. Also wir dürfen uns da mal reflektieren und schauen, wie wir anders auf die Dinge schauen. Uns gegenseitig auch wirklich begegnen, die anderen Disziplinen. Und ja. Jetzt hast du gesagt, beziehungsweise nicht nur gesagt, sondern auch, du schreibst es ja in deinen Büchern, du schreibst über Trends. Über Trends, quer durch die Bank, die uns bewegen. Das Spannende ist, finde ich, wenn man jetzt so weiß, dass ein Buch dauert ein bisschen was, also das muss das mal schreiben, idealerweise vorher sich überlegen, dann schreiben, dann geht das irgendwie in die Produktion. Das ist ja nicht gerade das schnellste Medium. Und trotzdem bringst du Bücher raus, die dann nicht schon wieder veraltet sind. Das heißt ja, im Umkehrschluss, du musst dich schon sehr früh checken, dass da jetzt ein Trend kommt, der viele interessiert. Und da interessiert mich jetzt, also, wie machst du das?
Zuerst einmal, wir leben hier schon in der Zukunft, ne? Im Silicon Valley. Also unsere Vergangenheit ist eure Zukunft.
Ja, sehr lieb.
Ja. Autonome Autos sind für unsere Vergangenheit. Das ist schon erledigt. Da steigt kein Venture-Kapitalist mehr ein. Ja. Und bei euch kommt es erst an. Ne? Wir sind aber schon zu den nächsten Themen weitergezogen. Wie sehe ich solche Themen? Ja? Wie erkennt man das? Zuerst einmal, ist es in der Technologie, wenn man Technologietrends sich anschaut, ist es so, dass viele der Bausteine oder die meisten Bausteine sind eigentlich schon hier. Und es ist ganz klar, wenn die Bausteine hier sind, dann wird sie jemand in einer Reihe zusammenlegen, die dann ein neues Produkt bringen. Man kann nicht sagen, wer das sein wird, man weiß aber, da wird irgendwas kommen. Also beispielsweise das Smartphone, das iPhone damals, konnte man vorhersagen, dass so etwas kommt. Weil die Bausteine waren alle da. Es waren der Touchscreen da, es waren die mobilen Chips da, es waren die kleinen Kameras, GPS, App Store, all diese Dinge waren hier. Und das haben ja auch etliche probiert. Und das ist nicht etwas Neues. Das ist in den hunderten Jahren, war das immer der Fall. Als Edison die Glühbirne hatte, gab es 28 andere, die eine funktionsfähige Glühbirne hatten. Ja? Und das findet man überall immer wieder. Ideen liegen in der Luft. Das heißt, ich kann heute schon die nächsten 5 bis 10 Jahre relativ gut vorhersagen, was so die nächsten Dinge sein müssten eigentlich, wenn man diese Bausteine kombiniert. 2017 habe ich das Buch, kam das Buch heraus, Der letzte Führerschein-Neuling ist bereits geboren. Da habe ich damals über Elektrofahrzeuge und über autonomes Fahren gesprochen. Ich wohne ja 10 Minuten südlich von der Tesla-Fabrik. Ich habe damals schon diese ganzen selbstfahrenden Testfahrzeuge gesehen mit diesen Aufbauten. Und ich hatte immer wieder Leute aus Europa hier und dann natürlich vor allem auch viele, die aus der Automobilindustrie stammen, weil es eine sehr, sehr wichtige Industrie für Österreich und für Deutschland ist. Und die haben eigentlich wenig Ahnung darüber gehabt, was hier eigentlich los ist. Und dann haben wir gedacht, ich muss ein Status-Update machen und einmal das zusammenschreiben. Und das war natürlich für viele dann als Buch eine Öffnung. Also es hat die Augen geöffnet, dass da wirklich so viel los ist. Und mittlerweile kann man das alles angreifen. Elektroautos ist ganz klar, das ist hier. Autonome Autos kann man jetzt nicht mehr wegreden. Wir haben hier Waymo, diese Google-Schwesterfirma, die herumfährt, die haben 250.000 Fahrten fahrerlos bezahlt pro Woche mittlerweile, also über 1 Million Fahrten pro Monat. Das ist eine geprüfte, ist eine erprobte Technologie und die wird jetzt einfach in weitere Städte ausgedehnt mit anderen Wetterbedingungen, Straßenbedingungen, aber da muss man anpassen, aber die Technologie ist da, man weiß, wie man das machen kann. Ne? Und ich gehe dann ran und sehe dann wieder so Bausteine. Und ich sehe, schauen wir uns das mal an, jetzt autonomes Fahren. Ich habe jetzt autonomes Fahren gesagt. Da ist ja künstliche Intelligenz drinnen, die das steuert. Ja. Dann hast du die ganzen Sensoren. Man hat dort auch die ganzen Elektromotoren und Batterien verbessert, massiv durch diesen Schub. Und jetzt kann man sich denken, wow, das könnte ja jetzt weitere Bereiche beeinflussen, zum Beispiel Drohnen. Ja. Höhere Kapazitäten bei Batterien, die werden leichter, die können weiterfliegen, dann hast du Drohnen. Ja. Dann kam plötzlich vor 3 Jahren ChatGPT heraus. Ne? Das ist aufgeschlagen für die Leute, die das ein bisschen wenig zu tun hatten. Das war das erste Mal greifbar künstliche Intelligenz, die sie aktiv, mit der sie aktiv interagierten. Ja, und nicht nur irgendwo im Hintergrund was hatten. Und das hat die Leute getroffen, ja, weil das System irgendwie so ganz, ganz anders war. Es hat mit ihr gesprochen, hat sich angehört wie ein Mensch, kann Bilder machen, kann Videos machen, die echt, wirklich echt ausschauen. Du kannst das nicht mehr unterscheiden. Und da kann man jetzt dann denken, okay, jetzt habe ich ChatGPT, das kann mit dir reden, das kann sehen, wir haben Kameras drinnen, wir haben die Prozessoren, Nvidia, ja, die GPUs liefert, wir haben Aktuatoren, also sprich kleine Elektromotoren, neue Möglichkeiten, was kann man damit noch machen? Ne? Dann neben Drohnen und Autos ne, kann man Maschinen und Roboter bauen, humanoide Roboter plötzlich. Und dann kannst du es schon zusammenlegen, diese einzelnen Bestandteile und sagen, ha, da kommt jetzt was. Ja? Und dann suchst du mal und dann siehst du die ersten Startups, die sowas tun und plötzlich Sprünge haben in den Fortschritten, in den Fähigkeiten, was ihre Roboter plötzlich können. Und dann siehst du, zum Beispiel um weiterzugehen, ja, plötzlich auch völlig anderer Bereich, Food, ja, Essen, Lebensmittel, pflanzenbasierte Lebensmittel, aber, was ist jetzt wichtig, zellkulturierte Lebensmittel. Das heißt, du nimmst Zelle von einer Kuh oder Borste von einem Schwein oder Feder von einem Huhn, gibst das in einen Bioreaktor, bringst die Zellen dazu, sich zu vermehren und dann kriegst du einen Schlatz, also so einen Schleim von Schweinezellen oder Hühnerzellen oder so und kannst damit dann zellkulturiertes Fleisch machen, also ein Schnitzel oder ein Hühnchen oder sowas. Dann gibt es Ich habe das einmal mit Servus TV, also eine Dokumentation darüber gedreht hier im Silicon Valley. Und da habe ich das gegessen. Ne? Das schmeckt, als ob du Huhn hast hier. So, jetzt kannst du aber genau diese Technologie, könnte jetzt weiterentwickelt, wenn den weiterentwickelt werden, und da ziehen sie darauf hin, dass du künstliches Gewebe machst. Ne? So, jetzt hast du wieder einen Baustein hier, künstliches Gewebe. Das kannst du natürlich einmal für Menschen machen, dafür Verbrennungen erlitten haben, etc. Aber, jetzt überleg dir das, jetzt lässt du das über den Arm eines Roboters wachsen. Dann hast du plötzlich eine hybride...
Sind wir bei Hollywood? Haben wir schon bei
Terminator genau, genau, gesehen. Terminator, genau. Du, wenn du den Terminator kennst, dann ist das eine hybride Lebensform, ja, also von mechanisch, künstlich zu organisch. Und es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum man das machen könnte. Zum Beispiel, dass diese humanoiden Roboter dann nicht nur in Fabriken in einem kontrollierten Umfeld mit Fachkräften tätig sind, sondern auch im Haushalt tätig sind, wo du Babys hast, Kinder hast, alte Leute, Haustiere, jedenfalls keine Fachkräfte hast, ja, und der dann zusammenräumt und Wäsche wäscht und zusammenlegt und Geschirr wäscht und Sachen serviert. Und da will man, dass der dich spürt, dass der weiß, dass du da bist. Jetzt könnte ich natürlich Dutzende, Hunderte Sensoren einbauen, was das Ganze teuer macht. Oder eben ein Gewebe, das mit Nervenenden, künstlichen Nervenenden kommt und dich spürt und dich fühlt und so weiter. Ja. Und dann aber stellen sich neue Fragen. Ne? Da kommen jetzt die ganzen ethischen, moralischen Fragen. Haben die Rechte? Was passiert, wenn der jemanden verletzt? Wer haftet dafür? Ja. Wollen wir das? Was ist, wenn man den ausschaltet, eine KI? Ja, die hat die Bewusstsein? Was ist überhaupt Bewusstsein? Kann man das messen? Ja? Also wir können uns heute nicht messen, wir können es auch nicht wirklich definieren. So wie vor 200 Jahren Elektrizität wussten wir auch nicht genau, was das ist. Ja? Wir wussten, dass es da ist, aber wir konnten es nicht beschreiben oder manipulieren. Bewusstsein ähnlich. Und würde es bedeuten, wenn ich jetzt einen Roboter ausschalte, dass ich ihn töte, weil der war ja bewusst. Ne? Und leidensfähig, all diese Fragen, die dann hochkommen, ne, siehst du schon. Aber von der technischen Seite her kann man vorhersagen, dass wir diese humanoiden Roboter in den nächsten 5 bis 10 Jahren im Haushalt haben werden. Viele von uns sowas selbst besitzen werden. Und dann danach kommen diese hybriden Formen, dieses sozusagen künstliche Leben, Artificial Life, ja, das anders ist, als wir uns vorgestellt haben eigentlich. Wir nehmen nicht eine Zelle und machen ein Hühnchen draus, sondern wir nehmen so eine mechanisch-biologische Form und bringen das zusammen. Ne? Und umgekehrt, alles das, was wir halt aus der Robotik lernen, wie ein Arm funktioniert, eine Hand, das sind alles Prothesen, die ich machen kann für Leute, die Verletzungen in den Arm verloren haben, die vielleicht gelähmt sind, ja, Exoskelette haben. Aber zum Beispiel auch, ich kann hergehen und sagen, ich mache sowas wie in diesen Superhero-Movies, Superhelden-Movies, ne, wo der 4 weitere Arme auf dem Rücken hat. Ne, dann ist das ein Bauarbeiter am Bau, der plötzlich mehr Sachen heben kann. Yeah. Und wir bewegen uns also auf der einen Seite von Humanen, also von Menschen in diesen Cyborg-Transhumanismus, der jetzt Erweiterungen hat. Ja, wir sind ja eigentlich schon erweitert. Ne? Medikamente, Brillen, Implantate sind eigentlich alles Erweiterungen des Menschen. Und auf der anderen Seite haben wir den Roboter, der halt mechanisch so war und jetzt aber in die Richtung geht, dass er immer mehr menschlich wird, ja? Also organisch wird. Und irgendwo treffen sie sich in der Mitte. Ne?
Ja, treffen sie wieder in der Mitte. Das ist spannend. Du, und wenn du das so erzählst, so viel, wie du darüber weißt und sprechen kannst, liegt dir die Vermutung nahe, dass da bald einmal ein Buch dazu kommen wird?
Das ist ein guter Übergang gewesen, ja. Schon geil. Ja, tatsächlich schreibe ich gerade, ich muss jetzt in den nächsten 2 Wochen, 3 Wochen mein Buch Homo Syntheticus fertig bringen. Das ist eben, wo ich über humanoide Roboter rede. Und da geht es jetzt einmal darum auch, was ist denn eigentlich ein humanoider Roboter? Was ist der Stand aktuell? Was ist jetzt zu erwarten in den nächsten Jahren? Und was würde das bedeuten halt für Jobs, für Gesellschaft, für Recht, für also wie gehen wir um damit? Ja, was machen die? Was wollen wir eigentlich haben? Warum macht es Sinn? Warum sollen wir uns nicht fürchten davor? Das versuche ich halt aufzuzeigen und auch ein paar so Beispiele zu geben, wo Begriffserklärungen zu Unternehmen, die ich vorstelle, die da sind und hoffe damit auch also ein bisschen auch, also da kommen wir wieder zurück zu Mindset, ja. Ich schreibe halt Bücher über Technologien, wo ich die Chancen vor allem zeige, ja, die Möglichkeiten und in welche positiven Richtungen es sich entwickeln können. Also die Frage ist nicht, was könnte alles schiefgehen, sondern was könnte alles klappen hier an der Stelle. Ja. Und damit natürlich tue ich mir auf dem deutschsprachigen Markt schwer, weil dort gehen Bücher besser, wo man schreibt Katastrophenszenarien, ja? Also wo man so ein Moralunternehmer ist, ja? Der sein Geld damit verdient, auf die Gefahren hinzuweisen, die neue Technologien liefern und wie jetzt unsere Gesellschaft vor dem Kollaps steht, weil da jetzt diese neue Technologie kommt. Und wenn wir jetzt nicht drastisch etwas ändern, ist die Gesellschaft, so wie wir sie kennen, vorbei. Ja, und dann natürlich redet der öffentlich, diese Person, also Richard David Brecht, solche Leute halt, ne?
Ja.
Die Journalisten springen dann natürlich auf, weil sie ein Problem erkannt haben. Ne? Sie sind ja immer skeptisch, sie zweifeln immer alles an, erkennen ein Problem, das offensichtlich die Gesellschaft jetzt zerstören wird. Und dann verkünden sie das laut und laden sie Politiker ein, die endlich einmal so die Ärmel krempeln können. Und was tun können und sagen, das werden wir jetzt, es ist eine Win-Win-Win-Situation, wenn man so negativ über solche Technologien spricht. Ne? Auch wenn man keine Ahnung
Interessant.
darüber hat, weil man sie noch nie selbst erfahren hat.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt: Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.